Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, wir leben gerade in merkwürdigen Zeiten, oder? Im Prinzip steht die Welt Kopf. Ich meine, überlegen Sie mal. Die Grünen waren mal die Pazifistenpartei. Nach nicht mal 100 Tagen Mitregieren billigen die nun 100 Milliarden Aufrüstung für die Bundeswehr. Der grüne Klimaschutzminister Habeck sagt auf einmal, die Versorgungssicherheit sei wichtiger als der Klimaschutz. Und Olaf Scholz, als SPD-Kanzler in der Tradition von Willy Brandt, bricht mit Putin, als hätte es das Prinzip Wandel durch Annäherung nie gegeben. Und das ist wiederum eng mit der SPD verknüpft. Erfunden hatte es nämlich der SPD-Politiker Egon Bahr, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Was das genau war, diese spezielle Ostpolitik der SPD, das lassen wir uns mal erklären vom Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Herr Behrens, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Egon Bahr hatte in den 60er Jahren bereits eine neue Politik vorbereitet unter diesem berühmten Slogan Wandel durch Annäherung. Was war genau das Ziel?
Naja, das große Ziel der deutschen Politik zu dieser Zeit war natürlich, oder das langfristige Ziel war natürlich immer die deutsche Einheit. Die pragmatischeren Ziele waren eben die Beziehungen zu Osteuropa, auch zur DDR zu verbessern. Und man hatte sehr genau verstanden, dass der Schlüssel natürlich für eine solche Politik in Moskau lag. Deswegen war diese Ostpolitik zunächst einmal eine Politik des Ausgleichs und der Entspannung mit der Sowjetunion, mit dem Kreml. Man hat dort mit Brezhnev verhandelt. Man hat eben eine größere Hoffnung, auch eine strategische sozusagen Hoffnung darauf gelegt, dass durch diese Annäherung sich die andere Seite auch wandeln würde. Das heißt sozusagen in dem Moment, wenn man Entspannungspolitik macht, dass vielleicht auch die Diktatur dann hinter dem eisernen Vorhang nicht mehr ganz so hart sein würde. Das war eben eine Annahme von Bahr.
Was für Widerstände musste der damals überwinden, um diese Denkweise durchzusetzen?
Sehr große, also sowohl innenpolitisch natürlich, die Opposition aus CDU, CSU hat das damals abgelehnt. Das war ja ein Projekt der neuen Brandt-Regierung. Es ging ja auch um die Anerkennung der neuen Grenzen von 1945, sozusagen der deutschen Ostgrenze. Das wurde von den vertriebenen Verbänden natürlich stark bekämpft. Insofern gab es auch Skepsis der Amerikaner auf der anderen Seite des Atlantik, dass die Deutschen da sozusagen so eine eigene Politik mit den Russen betreiben. Da ja, gab es schon große Widerstände innen und außen.
Ich erinnere mich an den CDU-Politiker Heiner Geißler, der die SPD in diesen Tagen die fünfte Kolonne Moskaus genannt hat. Da wurde also mit harten Bandagen gekämpft. Nun gilt Egon Bahr als Architekt der Ostverträge. Also die Westgrenze Polens wurde anerkannt, einen Anspruch auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete aufgegeben. Ich komme selbst aus einer vertriebenen Familie. Für uns hieß das Anfang der 70er, erstmals wieder in die alte Heimat reisen zu dürfen. War das also klug aus heutiger Sicht, was da passiert ist?
Ja, da kam es sicherlich zu ganz konkreten Verbesserungen. Nicht, dass ein großes Verdienst von Bahr auch für die Menschen, auch in der DDR. Auch da gab es dann ja diesen kleinen Grenzverkehr, Erleichterungen auch für Westberliner und so weiter, für Westdeutsche, die in die DDR reisen konnten, zu Verwandten, aber eben auch für die Vertriebenen. Das ist ja eigentlich erst dadurch möglich gemacht worden, dass die diplomatischen Beziehungen zu Polen dann ja auch wieder aufgenommen wurden. Mhm. Es gab ja gar keine diplomatischen Beziehungen in den 50er, 60er Jahren. Insofern war das ja eine erfolgreiche Normalisierung
auch. Und dann kam die Perestroika, der Fall der Mauer, die Wende. Das alles schien doch Egon Bahr und der Ostpolitik noch 1989 recht zu geben. Oder halten Sie das für einen Mythos?
Naja, das ist natürlich die große Erzählung, die man sich auch gerne in der SPD erzählt, dass sozusagen der Weg direkt von der Ostpolitik zur deutschen Einheit führt. Das würde ich schon durchaus kritisch sehen, weil diese Ostpolitik in den 80er Jahren schon, als die Solidarność-Bewegung in Polen begann, eigentlich in eine Krise gerät, wo man sozusagen sich dann doch eher entschieden hat, die Regime zu stabilisieren, in Polen auch die Kommen auf die Herrschenden zu setzen, nicht auf die Opposition, nicht auf Wałęsa, nicht auf Solidarność. Und aus dieser Krise ist die Ostpolitik nach meiner Ansicht nie so richtig rausgekommen. Und die Einheit hat dann nach meiner Ansicht auch eher etwas mit Gorbatschow und der internationalen Politik zu tun, als dass sie originär auf die deutsche Ostpolitik zurückzuführen ist.
Also würden Sie so weit gehen zu sagen, dass das Prinzip Wandel durch Annäherung letztlich dann doch die Systeme der Autokraten gestärkt hat?
Vielleicht nicht unbedingt gestärkt, aber es ist einfach nicht so eingetreten, wie man sich das vorgestellt hat, nicht? Der Wandel kommt eigentlich durch Gorbatschow und die Annäherung kommt dadurch, dass die Sowjets sich selber zur Annäherung entschließen. Es ist weniger diese Entspannung, die von Deutschland ausging, als vielmehr sozusagen der Entschluss zur Reform in Moskau, der dann den eigentlichen Wandel bringt.
Ja. Führt der russische Angriffskrieg gegen Ukraine zu einem Umdenken, auch in der SPD? Was glauben Sie?
Na, das hoffe ich. Ich meine, die Rede des Bundeskanzlers, 3 Tage, glaube ich, nach Kriegsbeginn oder an diesem Sonntag jedenfalls, die hat ja schon gezeigt, dass man bereit ist, sozusagen lange unumstößliche, sagen wir mal, Wahrheiten auch anzugehen. Andererseits muss man wieder ein bisschen skeptisch sein, wenn man gestern sich die Reaktion auf die Selenskyj-Rede im Bundestag anschaut. Das war natürlich enttäuschend. Da blieb die Debatte aus. Das wäre der, sozusagen, da gab es ja auch eine explizite Kritik des ukrainischen Präsidenten an der deutschen Politik. Und das wäre der Ort gewesen, natürlich, wo man sich hätte darüber aussprechen können. Und das hat man ja vielleicht auch aus einer gewissen Bequemlichkeit eher unterlassen und ist zur Tagesordnung übergegangen. Das halte ich für eine verfehlte Gelegenheit.
Der Bundeskanzler spricht heute Abend zum Lebenswerk von Egon Bahr vor der Ebert-Stiftung. Sie sind selbst SPD-Mitglied, auch aktiv im Geschichtsforum der Partei. Erwarten Sie von Olaf Scholz auch Selbstkritik, was die Ostpolitik der SPD angeht?
Ja, ich denke, das ist eine Politik, die man mal grundsätzlich in der Partei jenseits der Mythen, die über diese Politik existieren, kritisch aufarbeiten sollte. Und darüber hinaus auch sozusagen natürlich diese sozusagen Kontinuität der Ostpolitik in die Zeit nach der Einheit, nicht die 1990er Jahre, die 2000er Jahre, die Kontakte von hohen SPD-Funktionären in den Putin-Kreml auch. Das sind ja auch alles Sachen, die sozusagen natürlich jetzt auch aufgearbeitet gehören. Also damit will ich nicht Bahn eine Linie stellen mit anderen, aber das ist natürlich sozusagen Teil dieses Gesamtphänomens.
Wie sehen Sie Bahr denn heute? Schmälert das sein Ansehen, dass wir heute anders auf die Dinge blicken? Ich muss sagen, wir sind ja auch vom Deutschlandradio verbunden mit ihm. Er war vor 1960 Leiter des Bonner Büros des RIAS und ich sende hier aus dem alten RIAS Funkhaus.
Ja, ich glaube, es gibt nicht den einen Bahr. Ne? Man muss auch ein bisschen schauen, dieser Bahr der Westberliner Zeit, der war ja auch ein ziemlicher kalter Krieger. Dann gibt es den Bahr eben der Ostverträge und der Entspannungspolitik. Und dann gibt es ja diesen späten Bahr der 90er und 2000er Jahre, den man dann vielleicht auch zu Recht vorgeworfen hat, seine Politik sei sehr auf Großmachtstatus orientiert. Man hat ihn so einen SPD-Metternich genannt. Weil er eben sehr auf Russland fixiert blieb. Nicht? Er hat, glaube ich, erst nie ganz angekommen in dieser Welt nach 1991, wo es eben Polen, Tschechien, Ukraine, also viele unterschiedliche Staaten in Osteuropa gab. Und dem gerecht zu werden, dazu brauchte man mehr als sozusagen nur diese Achse Deutschland, Russland. Und ja, in dieser Komplexität ist er vielleicht nie so ganz angekommen, aber das gilt natürlich auch für die deutsche Ostpolitik allgemein.
Was lernen wir denn daraus aus dieser Geschichte der Ostpolitik für den Umgang mit Autokraten? Da fallen einem ja noch ganz viele ein, zuallererst natürlich China.
Naja, wir können wieder, wenn wir zurückgehen, Anfang der 70er Jahre, dann wissen wir, dass sozusagen, warum hat Brezhnev auch mit Brandt und Bahr verhandelt? Weil die Bundesrepublik damals durchaus aus einer Position der Stärke auch verhandelt hat. Willy Brandt war ein Bundeskanzler, das verdrängen viele ja heute, der 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben hat. Das will ich jetzt nicht idealisieren. Aber Autokraten verstehen vielleicht auch nur oder reden auch dann eher mit Leuten, wenn die aus einer Position der Stärke und nicht aus einer Position der vollständigen Abrüstung sozusagen verhandeln.
Zum 100. Geburtstag von Egon Bahr, der Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens. Er forscht am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Herr Behrens, herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.